Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt Michael. Und Michael, wir müssen über Wahlen sprechen, denn der September, der hat drei große Landtagswahlen in Deutschland bereitgehalten oder hält bereit, denn zwei haben wir schon hinter uns. Am 1. September wurde in Sachsen gewählt und in Thüringen. Michael, ganz kurz deine Eindrücke. Was denkst du über diese beiden Wahlen? Was ist für dich so das, was du mitnimmst aus den beiden Wahlen?
Ja, also es ist auf jeden Fall eine spannende Konstellation, um es mal positiv auszudrücken. Also die AfD war überraschend stark. Also obwohl das mediale Feuer gegen die AfD gigantisch war, konnte sie sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen. Bündnis Sahra Wagenknecht als neue Partei, die da praktisch emporgekommen ist mit einer relativ überschaubaren Struktur. Also man weiß gar nicht, was so hinter der Partei steckt. Und jetzt natürlich die schwierige Regierungsbildung. Also das ist so hängen geblieben bei mir. Und natürlich auch die Themen. Also was ich wirklich erstaunlich finde, also die Menschen im Land beschäftigt, denke ich, die illegale Migration oder generell das Thema Migration, das Thema innere Sicherheit und das Thema Wohlstand. Und man hat so den Eindruck, dass das bei den Ampelparteien nicht so die Rolle spielt. Also dass man da nicht gewillt ist, die Probleme zu lösen, aber sich dann gleichzeitig wundert, dass AfD, BSW gewählt werden. Das ist, um es vornehm zu formulieren, für mich doch sehr erstaunlich.
Genau darüber habe ich auch mit Professor Dr. Uwe Jung gesprochen, einem Politikwissenschaftler an der Uni Trier. Er hat für uns die beiden Wahlen, die zurückliegen, nochmal analysiert. Wir haben genau geguckt, okay, wie war die Ausgangslage? Wir haben sich die Regierungen der jeweiligen Länder geschlagen bis zur Wahl? Wie war die Bilanz? Wie haben die Leute dann gewählt? Und was passiert jetzt? Also welche Regierungskoalition wird es aller Wahrscheinlichkeit nach geben? Und dann blicken wir natürlich auch voraus, denn am 22. September wird nochmal gewählt. Dann steht die Landtagswahl in Brandenburg an. Auch da ähnlich wie in Sachsen und Thüringen eine wahrscheinlich sehr, sehr starke AfD. Wahrscheinlich auch das BSW, das wieder in den Landtag zieht, aus dem Stand heraus. Und wir analysieren das und blicken dann auch nochmal nach ganz weit vorne, nämlich zur Bundestagswahl im kommenden Jahr. Denn das sind, außer in Hamburg, die nächstes Jahr wählen, die einzigen Landtagswahlen, die zwischen jetzt und der Bundestagswahl stehen. Und das hat natürlich auch Bedeutung. Das ganze Interview Professor Dr. Uwe Jung über die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und die kommende in Brandenburg, das hört ihr jetzt. Viel Spaß. In drei Bundesländern wird in diesem September ein neuer Landtag gewählt. Sachsen und Thüringen haben die Wahlen schon hinter sich. In Brandenburg finden sie am 22. September statt. Ich spreche jetzt via Zoom mit Professor Dr. Uwe Jung, Politikwissenschaftler an der Uni Trier, über die vergangene und die kommende Wahl. Hallo Herr Professor Jung, schön, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
Hallo, guten Morgen Herr Holf.
Herr Professor Jung, was ist Ihnen denn durch den Kopf gegangen, als Sie am Wahlsonntag am 1. September die ersten Prognosen und Hochrechnungen gesehen haben?
Ich dachte, der Trend gegen die etablierteren Parteien setzt sich fort. Wir sehen wieder, dass die etablierteren Parteien an Zustimmung verlieren, an Akzeptanz verlieren und dass andere Parteien diese Lücke füllen und hier an Zustimmung gewinnen, insbesondere das BSW. Aber auch die AfD können sich als Gewinner dieser beiden Landtagswahlen sehen und die anderen können allenfalls einigermaßen zufrieden sein. Das betrifft die CDU. Die anderen, also die drei Parteien, die derzeit in Berlin regieren, im Bund regieren, die können alles andere als zufrieden sein. Das war dann mein zweiter Gedanke, dass das Stimmungstief, was sich gegen die Ampelkoalition richtet, jetzt auch noch mal wieder an der Wahlurne angekommen ist.
Sie haben gesagt, das waren eigentlich Trends, die sich fortgesetzt haben, die wir da gesehen haben. Gab es denn trotzdem irgendein Ergebnis, das Sie persönlich auch ganz besonders überrascht hat, wo Sie sagen, okay, das war schon etwas abzusehen, aber nicht in der Deutlichkeit vielleicht?
Also am meisten in diesem Jahr überraschen mich zwei Dinge. Zum einen der steile Aufstieg des Bündnisses Sahra Wagenknecht. Das haben wir ja bisher in der Geschichte der Bundesrepublik noch gar nicht gehabt, dass eine Partei aus dem Stand in alle Parlamente einzieht, wenn sie bei Wahlen antritt. Sie hat ja auch bei der Europawahl schon die 5%-Hürde gemeistert. Sie wäre also bei nationalen Wahlen in ein solches Parlament eingezogen. Mhm. Und sie schafft es jetzt auch in die Landtage und sogar in Sachsen und Thüringen mit zweistelligen Ergebnissen. Das war für mich die größte Überraschung. Das zweite auch das Ausmaß, in dem die Ampelparteien vom Wähler derzeit abgestraft werden. Auch das fand ich überraschend, dass eben Grüne, SPD und FDP so stark an Zustimmung, an Akzeptanz eingebüßt haben.
Hm. Dann schauen wir uns doch mal die Ergebnisse im Detail an. Wir blicken zunächst nach Thüringen. Hier hatten wir eine Minderheitsregierung aus Linke, SPD und Grüne, geduldet von FDP und CDU. Wie war denn eigentlich die Bilanz dieser Regierung bis zu der Wahl?
Sie war sehr gemischt, kann man sagen. Die CDU war ja die Partei, die versucht hat, die Minderheitsregierung zu unterstützen, zu tolerieren an manchen Punkten, jedenfalls beim Haushalt und in Einzelfragen. Da gab es gelegentlich Kooperationen. Die Bilanz ist nicht allzu gut gewesen. Auch Bodo Ramelow, der noch amtierende Ministerpräsident des Landes Thüringen, hat ja gesagt, er wolle eine solche Konstellation nicht wieder und meinte damit eine Minderheitsregierung. Man kann sagen, dass Thüringen auch insgesamt ökonomisch nicht gut dasteht. Das hat insgesamt verloren im Wettbewerb der Bundesländer. Man hat sich häufig nur mit Mühe auf gemeinsame Positionen einigen können mit der CDU, was die drei Koalitionsparteien betrifft. Und am Ende muss man sagen, dass auch die Zufriedenheitswerte mit der Landesregierung in Erfurt niedrig waren. Sie gehören zu den niedrigsten überhaupt in Deutschland, sodass man also sagen muss, die Landesregierung ist auch abgewählt worden, trotz eines relativ populären Ministerpräsidenten, zeigte sich am Ende, dass die Unzufriedenheit auch der Thüringer und Thüringerinnen mit dieser Landesregierung doch groß war.
Jetzt wurde dann gewählt und in Thüringen gibt es zum ersten Mal ein Bundesland, in dem die AfD die Mehrheit geholt hat. Was war denn Ihrer Meinung nach letztlich tatsächlich ausschlaggebend dafür, dass ja nicht nur die Regierung, wie Sie sagen, abgewählt wurde, sondern dass tatsächlich dann die AfD auch die Mehrheit bekommen hat?
Die AfD hat auf die Themen gesetzt, die bei den Thüringerinnen und Thüringern, auch bei den Sachsen, ganz gut angekommen sind. Da ist das Thema Migration, was eben auch von der Bevölkerung kritisch gesehen wird, also die derzeitige Migrationspolitik in Deutschland. Gerade im Osten Deutschlands sehen wir, dass es eine ablehnende Haltung gegenüber Einwanderung gibt, gegenüber Einwanderung aus bestimmten Regionen auch gibt, dass dort eine kritische Haltung diesbezüglich vorherrscht, dass die Menschen sich wünschen, dass es weniger Einwanderung gibt. Sie wünschen sich eine restriktivere Migrations- und Asylpolitik. Das ist das eine. Das hat die AfD als Thema gut bedient. Auch das Thema innere Sicherheit hat sie gut bedient. Das kam natürlich nach dem schrecklichen Anschlag in Solingen auch wieder stärker in den Vordergrund, dieses Thema. Und auch dort war sie erfolgreich. Dann muss man sagen, hat sich die AfD in den letzten Jahren in Ostdeutschland schon sehr weit in die gesellschaftliche Mitte vorgearbeitet. Sie ist dort sehr präsent, auch in gesellschaftlichen Sphären. Im Gegensatz zum Westen, wo sie eine geringere Präsenz aufweist, findet sie dort auch größere Akzeptanz in der Gesellschaft und ist gesellschaftlich nicht so weit zum Außenseiter, wie wir das aus den westdeutschen Bundesländern kennen. Mhm. Dann profitierte natürlich auch die AfD von der Unzufriedenheit mit der Bundespolitik, mit der Ampelkoalition, die ja spürbar ist, diese schlechte Stimmung, die eben sich gegen die Ampelparteien wendet. Und viele wissen auch immer noch, dass Protest bei der AfD aufgehoben ist. Übrigens auch beim BSW, das ebenfalls davon profitieren konnte, von dieser schlechten Stimmung gegen die Ampelparteien und gegenüber der Bundesregierung.
Ja, das wäre jetzt auch mein nächstes Stichwort, der BSW oder das BSW, das Bündnis Sahra Wagenknecht. Aus dem Stand fast 16% in Thüringen, das ist ja unglaublich. Also über solche Werte würden sich FDP und Grüne auf jeden Fall bei jeder Wahl freuen. Wie ist das zu erklären, dass die aus dem Stand so eine große Prozentzahl erreicht haben? Ist das reiner Protest? Sind das Wähler, die abgewandert sind von den Linken, die ja in Thüringen bei der letzten Wahl sehr, sehr stark waren und dann eben auch die Regierung mitgestellt haben? Wie ist das zu erklären, dass das BSW so groß, so viele Stimmen geholt hat und wirklich der große Gewinner eigentlich war? Eigentlich muss man sagen, noch größerer Gewinner als die AfD in Thüringen.
Eindeutig ja. Und Sie haben schon ein paar Punkte genannt. Protest spielt eine Rolle. Die Unzufriedenheit vieler Linken, früherer linken Wähler mit ihrer ehemaligen Partei. Das hat ja Frau Wagenknecht richtig erkannt, dass diejenigen, die in sozial prekären Situationen leben oder sich subjektiv fühlen, dass diejenigen eben in kulturellen Fragen eher konservative, restriktive Positionen, autoritäre Werte bevorzugen, also restriktive Migrationspolitik, keine Förderung von gesellschaftlichen Minderheiten, keine Sonderbehandlung von gesellschaftlichen Minderheiten. Und dass eben das BSW auch davon profitiert hat, dass Frau Wagenknecht als Person selbst große Zustimmung findet in den ostdeutschen Bundesländern, gerade in Thüringen. Sie kommt ja aus Jena. Das war also ein Heimspiel für sie. Da hat sie so eine Art Fanbase, könnte man fast schon sagen, aufgebaut, die auch häufig skandieren, ihren Namen skandieren, wenn sie bei Veranstaltungen auftritt. Und das hat dann auch dazu beigetragen, dass das BSW erfolgreich sein konnte.
Wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, die Wahl ist jetzt vorbei. Die Wahl hat kein richtig eindeutiges Ergebnis geliefert. Das heißt, welche Regierungskoalition können wir denn für Thüringen erwarten? Sie sagten, Ramelow und eine Minderheitsregierung wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Aber was dann?
Tja, ob es wirklich in Zukunft nicht eine neue Minderheitsregierung geben wird, steht in den Sternen. In der Tat ist es eine ganz heikle Situation, weil jetzt Parteien in eine Koalition eintreten sollen oder müssten, um eine Mehrheit zu bilden, die eigentlich nicht gut zueinander passen. Also die Konstellation, die mehrheitsfähig wäre und auch politisch möglich wäre, gibt es nämlich nicht in Thüringen, was an dem sogenannten Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU liegt, die ja sagt, sie würde weder mit der AfD noch der Linken in eine Koalition eintreten. Wenn diese aufrechterhalten wird, und im Moment spricht nicht viel dagegen, dass der aufrechterhalten wird, also mehr dafür, dann eben ist eine Mehrheitskonstellation schon nicht mehr möglich. Dann wären wir schon bei einer Minderheitsregierung aus CDU, BSW und SPD. Die hätte nämlich genau die Hälfte nur der Sitze im Thüringischen Landtag. Und allein diese Konstellation ist aber auch nicht ganz leicht, weil es sicherlich keine Wunschkonstellation für die CDU ist, mit BSW und SPD zu regieren. Mhm. Schon mit der SPD kennt man sich aus, da regiert man schon länger gemeinsam. Auf Bundesebene hat man das ja hat in den Jahren bis 2021 häufig gemacht. Auf Länderebene kennt man das auch. Aber das BSW ist die große Unbekannte und das BSW stellt ja deutliche Forderungen an die CDU, die nicht unbedingt dem Programm der CDU entsprechen, sondern beispielsweise in außen- und verteidigungspolitischen Fragen, aber auch in sozial- und wirtschaftspolitischen Fragen nicht dem der CDU entsprechen. Und von daher stellt es sich nun schwierig dar für die Union, hier eine solche Konstellation herbeizuführen. Aber sie ist in Thüringen halt erforderlich, wenn Mario Vogt, der Spitzenkandidat der CDU, zum Ministerpräsidenten gewählt werden soll. Und insofern stehen wir vor wahrscheinlich langen und schwierigen Sondierungsgesprächen in Thüringen. Ausgang offen, würde ich sagen, ob das tatsächlich klappt. Wir wurden ja nochmal Zeuge auch am letzten Sonntag in einer ARD-Talkshow-Sendung, wie gespannt das Verhältnis zwischen der Bundes-CDU zumindest und Sarah Wagenknecht selbst, der Parteivorsitzenden, ja, ist. Und das zeigt eben, wie schwierig diese Konstellation ist. Das wird auch übrigens aus meiner Sicht sogar noch dadurch erschwert, dass Frau Wagenknecht angekündigt hat, sie wolle selbst auch in Gesprächen mit beteiligt sein, was sicherlich dann auch für Mario Vogt in Thüringen nicht leicht sein wird, das alles auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Zumal ganz wichtig für Koalitionen ist der Faktor Vertrauen. Man muss Vertrauen zueinander haben. Ja. Das sehen wir auch gerade bei der Bundesregierung, dass das fehlt auf der Bundesebene. Und ich habe Zweifel, ob es Mario Vogt gelingt, hier das entsprechende Vertrauen aufzubauen mit etwa Frau Wolf, der Spitzenkandidatin des BSW in Thüringen. Und wie gesagt, dann kommt auch noch die SPD dazu. Also wir müssen uns auf langwierige und schwierige Koalitionsverhandlungen einstellen.
Das sieht ja alles nicht sehr gut aus und Sie sagten es ja auch, selbst wenn diese Koalition ins Leben gerufen werden würde, also Konjunktiv, Konjunktiv, dann haben Sie immer noch keine Mehrheit, sondern sind trotzdem immer noch eine Minderheitsregierung. Und so etwas kann auch ganz schnell mal scheitern. Bodo Ramelow hat es irgendwie über die 5 Jahre geschafft, aber so etwas kann auch nach hinten losgehen. Wie wahrscheinlich oder andersrum gefragt, wie gefährlich wären denn Neuwahlen in Thüringen?
Naja, in Neuwahlen würden natürlich der AfD zumindest das Argument in die Hand geben, die anderen können das nicht. Wir haben ja auch immer beansprucht, dass wir die Regierung führen sollen. Das ist ja das, was Björn Höcke, der Spitzenkandidat der AfD, noch heute sagt. Er bestreitet ja auch überhaupt die Legitimität der Regierungen, die da gebildet werden sollen. Und es könnte möglicherweise, zumindest argumentativ erstmal, der AfD weiteren Rückenwind geben. Und das heißt, eine Neuwahl könnte eine weitere Stärkung der AfD bewirken.
Okay, das heißt, die etablierten Parteien, insbesondere die CDU, in Thüringen stark unter Zugzwang, doch irgendwie eine Regierung zustande zu bringen. Ja, mit wem auch immer, das wird sich dann zeigen. Wir lassen Thüringen mal Thüringen sein und blicken ins Nachbarland, wo ja auch gewählt wurde am 1. September, nach Sachsen. Dort hatten wir eine Kenia-Koalition unter CDU-Führung mit Grünen und SPD als Koalitionspartner. Wie war denn die Bilanz dieser Regierung bis hin zur Wahl?
Auch eher gemischt, muss man sagen. Die Zufriedenheitswerte mit der sächsischen Landesregierung sind durchschnittlich. Es gab ein paar Reibungspunkte, es gab ein paar Dinge, die nicht so gut liefen. Etwa auch hier die Wirtschaftskraft hat sich nicht so positiv entwickelt, gleichwohl Sachsen im ostdeutschen Vergleich noch ganz gut dasteht. Dann muss man sagen, gab es immer mal wieder Kontroversen zwischen dem Ministerpräsidenten und seiner Partei und den Grünen. Herr Kretschmer hat dann ja auch vor der Wahl deutlich werden lassen, dass er diese Koalition nicht fortsetzen möchte, weil er nicht weiter mit den Grünen koalieren wolle. Er hat auch auf Schwierigkeiten der Einigung mit den Grünen mit Blick auf Migration und Einwanderung, Zuwanderung gesprochen. Es war also, am Ende kann man sagen, haben sich zumindest CDU und Grüne auseinandergelebt und die Bereitschaft des Ministerpräsidenten war sehr niedrig oder ist nach wie vor sehr niedrig, mit den Grünen weiter zu koalieren. Und das ist auch, hat sich dann auch auf die Gesamtstimmung im Land ausgewirkt, die auch nicht besonders gut war.
Im Vergleich zu Thüringen gab es dann bei der Wahl weniger große Verschiebungen. Warum war die Wählerwanderung in Sachsen etwas geringer als in Thüringen?
Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass in Thüringen die Volatilität noch mal etwas höher ist als in Sachsen. Was in Sachsen eben stabilisierend war, war die relative Popularität des Ministerpräsidenten. Das fehlte in Thüringen insofern, als dass zwar Bodo Ramelow relativ populär war, aber keine Partei mehr so richtig hinter sich hatte, da die Linke im Sinkflug ist. Und dieser Sinkflug der Linken sich in eben zwar auch in Sachsen zeigte, aber nicht so gravierende Auswirkungen hatte, weil die Linke ohnehin schon nicht mehr so bedeutungsvoll in Sachsen war. Sie war eine kleine Oppositionspartei im Landtag. Jetzt ist sie das weiterhin. Sie scheiterte zwar an der 5%-Hürde ja sogar, aber ist durch Direktmandate nochmal in den Landtag eingezogen. Also das ist der Unterschied. Sie hatten hier einen Ministerpräsidenten, der relativ, also ganz gute Werte hatte, jetzt auch nicht überragende, aber so ganz passable Werte, mit einer funktionierenden Partei hinter sich. Und das konnte eben mehr diese Stabilität gewährleisten. Das BSW ist auch in Sachsen nicht ganz so stark wie in Thüringen, was eben, wie gesagt, daran liegt, dass Frau Wagenknecht in Thüringen aufgrund dessen, dass sie von da kommt, noch mal mehr Unterstützung als in Sachsen hat und konnte deswegen nicht ganz so viel Wähler rüberziehen zu sich, wie wir das aus Thüringen kennen. Und wir müssen in Sachsen sehen, Sachsen war eigentlich immer so der Landesverband, in dem die AfD am stärksten war. Das ist jetzt abgelöst worden durch Thüringen, aber da ist eben auch schon immer eine sehr, sehr starke AfD zu konstatieren gewesen.
Jetzt haben Sie ja schon angedeutet, die Kenia-Koalition wird es wahrscheinlich nicht wiedergeben, weil der Ministerpräsident gesagt hat, mit den Grünen will er nicht mehr. Das heißt, er schließt das aus. Was wäre denn die Alternative? Welche Koalition für eine künftige Regierung können wir denn in Sachsen erwarten?
Er hat es jetzt noch nicht definitiv ausgeschlossen, aber es würde seine Glaubwürdigkeit kosten, wenn er jetzt doch wieder mit den Grünen koalieren würde, okay, was er doch eigentlich nicht will. Das heißt, wir sind jetzt dabei, auch in Sachsen die gleiche Konstellation, über die wir gerade schon in Thüringen gesprochen haben, zu überdenken, nämlich CDU, SPD und BSW. Das wird in Sachsen sicherlich insofern in einem Punkt leichter, weil die drei eine Mehrheit hätten. Da bräuchten sie also nicht noch eine weitere Partei, die möglicherweise zu Tolerierungen bereit ist. Ja. Sondern die drei könnten eine eigene Mehrheit bilden im Landtag von Dresden. Man muss aber abwarten, wie diese Gespräche verlaufen. Hier ist es so, dass es immerhin so ein paar Gemeinsamkeiten gibt zwischen dem Ministerpräsidenten und dem BSW, was die Ukraine-Politik betrifft. Also Kretschmer war innerhalb der CDU immer derjenige, der am ehesten kritisch gegenüber Waffenlieferungen an die Ukraine sich geäußert hatte, ja, und hier eben da dem BSW entgegenkommen könnte. Aber die anderen Punkte bleiben strittig, auch hier. Und in Sachsen kommt hinzu, dass mit der BSW-Spitzenkandidatin Zimmermann jemand da ist, die nicht sehr freundlich gegenüber der CDU bislang eingestellt war. Man kann sagen, sie ist auch von der Linken gekommen und hat doch die CDU eher als immer wirtschaftsmarktliberale Partei gesehen, wo es Schwierigkeiten der Zusammenarbeit gibt. Also auch dort muss man abwarten, ob hier eine gemeinsame Regierungslinie entstehen kann.
Das heißt, wenn wir das beides mal zusammenfassen, in Thüringen wie in Sachsen wird es schwierige Koalitionsverhandlungen geben. Es wird wohl zu einer Annäherung zwischen CDU und BSW kommen, die in beiden Ländern zum allerersten Mal in den Landtag eingezogen sind. Das klingt nach viel Neuem, viel Unsicherheit in der Regierungsbildung, aber auch beides Länder, wo vorher schon nicht alles so glatt lief. Dann haben wir die Situation im Bund mit den Ampelparteien, die im Sinkflug sind. Die Linke lösen sich langsam auf. Welche Lehren nehmen Sie denn als Politikwissenschaftler, der die deutsche Parteienlandschaft schon seit Jahren beobachtet, aus diesen beiden Landtagswahlen mit? Wie lassen sich diese Ergebnisse denn in einen größeren Kontext einordnen?
In der Tat sprechen Sie es an, Herr Holl, die Instabilität, die zunimmt. Wir sehen ja eine immer größere Volatilität bei den Wählern. Das heißt, die Wähler sind immer mehr bereit, andere Parteien zu wählen als in der Vergangenheit, sich stetig neu in ihrer Wahl zu entscheiden. Die Zahl der Wechselwähler nimmt zu. Diejenigen, die noch eine enge Parteibindung haben, die Zahl nimmt ab. Insbesondere in der jüngeren Wählerschaft, also und damit meinen wir die bis 40-Jährigen, sehen wir eigentlich kaum noch Parteibindungen. Die spielen dort eine sehr geringe Rolle oder eine geringe Rolle. Und das führt eben zu diesen Instabilitäten. Das heißt also, der Parteienwettbewerb wird immer fluider, er wird zum Teil chaotisch und es wird immer schwerer, Regierungen zu bilden, die eben auch einen gemeinsamen Regierungswillen insofern haben, dass sie eine Politik betreiben, die Kompromisslösungen so zulässt, dass hier man am Ende hinter diesen Kompromissen vollständig stehen kann. Und das haben wir ja gerade schon besprochen, wird im Osten schwierig mit dem BSW und der CDU. Man muss sich vorstellen, wir hätten ja noch auch vor 10, 15 Jahren immer gesagt, dass Regierungsbildungen zwischen CDU und SPD nicht ganz einfach sind und das mit dem BSW dürfte dann nochmal schwieriger werden. Und das heißt, diese Instabilitäten, dieser immer stärker fluider werdende Parteienwettbewerb, der bedroht am Ende natürlich auch die Stabilität der Demokratie insgesamt. Jedenfalls der Parteiendemokratie, der liberalen Parteiendemokratie, wie wir sie bisher kannten. Denn wir müssen ja sagen, dass die Stabilität des Parteiensystems Garant für diese Demokratie war. Diese Demokratie ist als Parteiendemokratie von den Vätern und Müttern des Grundgesetzes konzipiert worden. Deswegen haben die Parteien ja auch so eine herausgehobene Bedeutung, auch in der Verfassung. Und wenn das ins Erodieren, ins Rutschen gerät, ins Erodieren kommt, dann eben müssen wir befürchten, dass die Stabilität des gesamten politischen Systems nicht mehr in bisheriger Form gewährleistet werden kann.
Das klingt ziemlich düster. Das sind düstere Aussichten. Wir werden das natürlich weiter beobachten, ob sich das Ganze wieder einfangen lässt. Wir haben ja im kommenden Jahr dann die Bundestagswahlen, die anstehen. Aber bleiben wir nochmal bei den Landtagswahlen, die wir jetzt haben. Wir hatten den terroristischen Messeranschlag von Solingen. Und damit war Migration plötzlich das große Thema in den Medien. Sie hatten gesagt, in Thüringen war es auch eines der Themen, die die Menschen an die Urne gebracht haben. Aber galt das allgemein oder war tatsächlich erst Solingen nochmal so ein kleiner Katalysator, der nochmal mehr Menschen entsprechend dann für bestimmte Parteien an die Urne gebracht hat? Oder war es vorher eigentlich ja weniger das große Thema?
Es war auch schon vorher in Sachsen und Thüringen das zentrale Thema. Es ist jetzt nochmal verstärkt worden und auch der Themenbereich innere Sicherheit ist nochmal deutlicher nach vorne gekehrt, also nach vorne gekommen. Wir sehen also, dass das Thema Migration schon seit längerer Zeit die Menschen sehr stark bewegt, dass Überforderungsängste hier eine Rolle spielen, dass die Menschen eher restriktivere Lösungen sich wünschen. Das ist eigentlich schon das ganze Jahr überaus sichtbar und erkennbar. Und dass eben hier aus Sicht vieler Wählerinnen und Wähler die Bundesregierung sehr spät reagiert hat und erst ja in der Woche vor der Wahl dann so etwas wie ein Maßnahmenpaket vorgelegt hat. Das erschien vielen Menschen viel zu spät. Und da war die Unzufriedenheit schon seit längerer Zeit spürbar, nicht nur in Sachsen und Thüringen, aber wir sehen, dass es in Ostdeutschland nochmal eine größere Unzufriedenheit diesbezüglich gab und nochmal eine größere Vorliebe für restriktivere Lösungen innerhalb der Bevölkerung.
Jetzt haben wir ja gesagt, es wurde nicht nur in Sachsen und in Thüringen gewählt, sondern die nächste Landtagswahl steht auch schon wieder vor der Haustür. Was lässt sich denn für die kommende Wahl in Brandenburg sagen? Wird es dort eine ähnliche Verschiebung Richtung BSW und AfD geben, wie wir sie in Thüringen und Sachsen gesehen haben? Oder herrschen dort andere Verhältnisse und ist es nochmal differenzierter zu sehen?
Nach den Umfragedaten, die wir bislang kennen, deutet alles darauf hin, dass auch in Brandenburg in 2 Wochen BSW und AfD die Gewinner sein werden. Im Moment liegt in allen Umfragen die AfD vorne. Als stärkste Partei wird sie also erwartet. Es war nicht ganz so hoch in den prozentualen Zustimmungswerten wie in Thüringen und Sachsen, aber sie liegt auch dort derzeit etwa bei 27%. Die SPD ist hier die stärkere Konkurrenzpartei, was ja in Sachsen und Thüringen die CDU war, mit ihrem amtierenden Ministerpräsidenten Woidke. Sie setzt auch ganz auf Dietmar Woidke, den Ministerpräsidenten. Ist also ein sehr stark auf Woidke zentrierter Wahlkampf. Woidke ist überall präsent in Brandenburg. Und das BSW steht auch dort gut da. Es wird also auch dort in den Landtag einziehen. Die Zahlen deuten eindeutig darauf hin. Auch in Brandenburg werden wir schwächere Werte für die Ampelparteien sehen. Die FDP wird mit Sicherheit, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, also mit großer Wahrscheinlichkeit, nicht in den Landtag einziehen. Das heißt also, wir werden auch in Brandenburg eine ähnliche Verschiebung sehen, wie wir das in Sachsen und Thüringen erlebt haben, wenn die Umfragedaten, die ja übrigens in Sachsen und Thüringen sehr zuverlässig waren, sich entsprechend bewahrheiten sollten.
Also auch dort eine Verschiebung Richtung, noch stärkere Verschiebung Richtung AfD und dann auch Richtung BSW. Jetzt haben wir, ich habe es ja vorhin gesagt, im kommenden Jahr Bundestagswahlen, so ist es geplant. Werden diese 3 Landtagswahlen, die wir jetzt im September sehen, Einfluss auf die Bundestagswahl 2025 haben oder sind die Ergebnisse bis dahin, und wir gehen jetzt mal aktuell von September, Oktober 2025 aus, sind die bis dahin wieder irrelevant? Es ist ein Jahr vorbei. Spielt das dann noch eine große Rolle? Lässt sich das jetzt schon sagen?
Na, wir erleben halt eine bestimmte Stimmung und es ist im Moment nicht erkennbar, dass diese Stimmung sich gravierend verändert in den nächsten Monaten. Das heißt, von dieser Landtagswahl geht ja aus, dass eben die 3 Regierungsparteien im Bund im Moment sehr wenig Unterstützung erfahren. Zumindest in Ostdeutschland, aber auch insgesamt ist das ein Trend, den wir auf die gesamte Bundesrepublik übertragen können. Die Ampelkoalition hat die geringsten Zustimmungswerte, die eine Bundesregierung hatte in den letzten 10, 15 Jahren. Das ist zum einen zu konstatieren. Und zum anderen geht eben auch von diesen Landtagswahlen aus, dass die Menschen sich mit bestimmten Themen beschäftigen und dort Lösungen erwarten. Und deswegen wird es auch die Bundespolitik zumindest beeinflussen. Wir sehen das ja schon, dass nun eben das Themenfeld Asyl, die Themenfelder Asyl, Migration, Flüchtlingspolitik viel stärker im Vordergrund steht, dass auch die anderen Parteien sich viel mehr mit diesem Thema beschäftigen und hier versuchen, Lösungen anzubieten. Und das würde ich auch sagen, das ist etwas, was von diesen Landtagswahlen auch ausgeht, dass eben die anderen Parteien auch verstanden haben, auch die drei Regierungsparteien, dass sie hier gefordert sind, in diesen Feldern was zu tun. Übrigens, das gilt auch noch für andere Bereiche, etwa Wirtschaftspolitik, innere Sicherheit. Das sind alles Themenbereiche, die von der Bundespolitik jetzt stärker aufgegriffen werden sollten, weil eben hier die Unzufriedenheit erkennbar ist. Und insofern geht aus diesen Wahlen, nehmen diese Wahlen jetzt erstmal ein bestimmtes Stimmungsbild, von dem derzeit nicht erkennbar ist, dass sich das in einen gegenläufigen Trend verändert. Und wir haben ja auch im nächsten Jahr nur noch, wenn die Wahl im September stattfindet, nur noch eine Landtagswahl davor in Hamburg und ansonsten wird ja nicht gewählt im nächsten Jahr, sodass dieser Stimmungstest sicherlich jetzt erstmal auch, man kann sagen, schon viele zum Nachdenken bewogen hat, auch in der Berliner Politik.
Jetzt haben Sie das ja vorhin auch schon mal kurz angedeutet, dass sich die Parteienlandschaft in Deutschland auch sehr verändert hat. Mit dem BSW haben wir zum ersten Mal eine Partei, die aus dem Stand in einen Landtag reingekommen ist. Sarah Wagenknecht hat, wie Sie gesagt haben, ja auch eine quasi Nische gefunden, irgendwo zwischen rechts und links sich anzusiedeln und Leute dort abzuholen. Welche großen Entwicklungen sehen Sie denn auf die deutsche Parteienlandschaft zukommen, die sich jetzt schon manifestiert haben? Wird sich dieser Trend hin auch zu neuen Parteien, so, neuen Bewegungen, die sich hinter einer Person verstecken, in Anführungszeichen, wird sich das fortsetzen? Werden wir mehr neue Parteien sehen, die in Landtage oder vielleicht auch in den Bundestag kommen?
Neue Parteien haben auf jeden Fall bessere Chancen als in der Vergangenheit, wählerwirksam auftreten zu können und die 5%-Hürde schnell zu meistern. Das hat etwas, wie gesagt, mit der geringen Parteibindung zu tun, mit der geringeren Parteibindung, die in der Bevölkerung zu konstatieren ist. Personen, das zeigt übrigens auch das Bündnis Sarah Wagenknecht, spielen eine bedeutsame Rolle. Personen, wenn diese einen gewissen Appeal haben, wenn diese eine gewisse Ausstrahlung, eine gewisse Attraktivität haben oder vertrauenswürdig erscheinen, dann sind diese für die Bevölkerung zentrale Orientierungspunkte, fast schon mehr als Parteien mittlerweile. Das ist auch eine Entwicklung, die wir beobachten, dass Persönlichkeiten die Politik stärker beeinflussen können mit Blick auf Wahlentscheidungen. Das heißt also, dass sich die Wähler stärker auch an Personen orientieren bei ihrer Wahlentscheidung. Auch das ist nicht zu unterschätzen. Das heißt also genau, wir sehen eine größere Flexibilität des Wählers. Wir sehen eine Parteienkonkurrenz, einen Parteienwettbewerb, der immer offener wird, der immer stärker, wo Konkurrenzen eine große Rolle spielen, was Regierungsbildung übrigens dann wieder erschwert. Auch das ist etwas, das Regierungsbildungen erschwert. Aber es ist ja eine Aufgabe von Parteien und Regierungen zu ermöglichen. Und was wir auch sehen ist, dass eben die neuen Parteien stärker polarisieren, versuchen also eher die Ränder zu besetzen, als in die politische Mitte zu gehen. Die politische Mitte mag unideologische, pragmatische Politik. Das ist übrigens ein Vorteil von Sarah Wagenknecht, dass man sie ideologisch nicht so richtig eingruppieren kann oder zumindest viele Wähler sie nicht so richtig ideologisch eingruppieren können, was dann eben auch Wähler der politischen Mitte zugänglicher, also was Sarah Wagenknecht und ihre Partei zugänglicher macht für die politische Mitte. Die politische Mitte erwartet pragmatische, kompromissorientierte Problemlösungen. Das ist auch etwas, was wir beobachten, wenn das zu wenig eintritt, dann wenden sie sich ab von denjenigen, die diese Problemlösungen nicht anbieten. Und noch etwas müssen wir konstatieren, die Gesellschaft ist gegenüber allzu starken Veränderungen eher resistent. Das hat die Ampelkoalition mit dem Gebäudeenergie, auch Heizungsgesetz, was als ungerecht empfunden wurde, erfahren müssen. dass allzu dass ein radikalerer Veränderungsprozess eher zu Überforderungsängsten führt und die Wählerinnen und Wähler nicht mehr mitnimmt. Das heißt, die Regierenden müssen beachten, wenn sie weiter Erfolg haben wollen. Das war übrigens auch ein zentrales Erfolgsmotto der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass sie nicht gegen Mehrheiten agieren können und beim Wandel vorsichtig agieren sollten.
Das wäre jetzt auch meine abschließende Frage. Also Sie haben jetzt so ein bisschen aufgezeigt, wo wurden Fehler gemacht und wie wäre es eigentlich in Anführungszeichen sinnvoller, zumindest insofern, als man nicht die Mehrheiten verlieren möchte. Ob das dann aus der jeweiligen Parteisicht dann die richtige Politik ist, ist ja nochmal eine andere Frage. Aber lässt sich denn diese Entwicklung, die Sie gerade skizziert haben, hin zu polarisierenderen Parteien, Parteien, die sich hinter starken Persönlichkeiten sammeln oder Bewegungen, lässt sich diese Entwicklung umkehren? Beziehungsweise anders gefragt, was müssten die etablierten Parteien tun, um diesem Trend für etwas entgegensetzen zu können?
Sie müssten stärker versuchen, das Vertrauen der Menschen zu gewinnen. Und das Vertrauen der Menschen gewinnen sie, indem sie Problemlösungen anbieten, die am Ende die Menschen zufriedenstellen, mit denen sie also etwas anfangen können. Die, von denen sie am Ende sagen, ja, die haben sich wirklich bemüht, hier Lösungen aufzuzeigen, die mir gefallen, die ich als vernünftig empfinde. So können Sie ja beispielsweise auch die Popularität des Verteidigungsministers erklären, der ja unideologisch versucht, hier die Bundeswehr wieder mehr zu ertüchtigen und die Verteidigungspolitik in Deutschland neu aufzustellen. Aber er macht es unaufgeregt und unideologisch. Und das ist etwas, was die Menschen sich wünschen. Das heißt also, dass man Probleme erkennt, Problemlösungsvorschläge macht und diese authentisch verkörpert. Und das ist etwas, was dann und die von der Politik erwartet wird und was eben die Parteien, auch die, was die etablierten Parteien dann entsprechend berücksichtigen sollten, wenn sie Erfolg haben sollen. Wir sehen das ja immer, dass die Personen auch besonders populär sind, die nicht ideologisch erscheinen, die nicht so als Partei, als reine Parteivertreter erscheinen. Denken Sie an Ministerpräsidenten wie Winfried Kretschmann oder besonders Daniel Günther, die deswegen auch hohe Zustimmungswerte erzielen, weil sie nicht so sehr als Parteivertreter, sondern eben als unideologische Pragmatiker erscheinen.
Also es gibt eine Lösung, es gibt interessante Entwicklungen in der deutschen Parteienlandschaft. Es waren ja sehr, sehr interessante, so würde ich es mal formulieren, Wahlergebnisse, die wir am 1. September gesehen haben. Wir sind gespannt, was am 22. September passiert. Und dann natürlich mit Blick auf die kommende Bundestagswahl werden wir beobachten, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Herr Professor Jun, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung und für das Gespräch. Dankeschön.
Ich danke Ihnen, Herr Holl.
Professor Dr. Uwe Jun von der Universität Trier über die beiden Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und die kommende in Brandenburg. Eine kleine Wahlanalyse. Und wenn ihr nochmal mehr wissen wollt zu den Wahlen in Ostdeutschland, dann haben wir einen kleinen Tipp für euch. Michael, was gibt's für unsere Hörerinnen und Hörer auch zu sehen?
Ja, schaut mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Dort haben wir zum Beispiel ein Interview mit Professor Werner Patzelt, Politikwissenschaftler, aus Dresden emeritiert. Schaut da einfach mal rein. Also er hat wirklich einen gigantischen Vortrag gehalten, der sehr, sehr sehenswert ist. Das war noch vor den Wahlen und er hat, glaube ich, auch das prophezeit, was jetzt eingetreten ist.
Genau, also nochmal eine weitere Analyse zu den Landtagswahlen, die jetzt angestanden haben und noch anstehen. All das findet ihr auf YouTube. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.